Ja, ich darf euch auch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir heute weiterfahren dürfen. Es ist ganz etwas einfacher, wenn die alle Leute da sitzen. Das ist sehr gut, ja. Dann kann ich gerade ausschauen. Ja, ich möchte zum Anfang noch beten, dann möchte ich eine kurze Einleitung machen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Haus sein dürfen, dass wir uns versammeln dürfen in deinem Namen. Und du sagst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir danken dir für diese Zusage und Verheißung. Herr, wir wissen, wenn wir Kinder Gottes sind, so wohnst du durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Aber wenn wir uns versammeln in deinem Namen, dann bist du auch zusätzlich mitten unter uns, gemäß diesem Wort. Wir danken dir, Herr, dass du jetzt anwesend bist, der hocherhabene Gott, der heilige Gott. Und wir dürfen uns vor dir beugen. Wir dürfen wissen, du bist unser Heiland, unser guter Hirte, der direkt in jedes Herz hineinsieht, die Nöte sieht, die Situationen, die uns beschäftigen. Du weißt alles, Herr. Und wir dürfen voller Vertrauen jetzt uns dir öffnen, deinem Wirken, dem Reden durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Herr, sei uns gnädig. Herr, hilf du uns, dass wir dir näher kommen dürfen, dass wir Zuversicht fassen dürfen, wachsen im Glauben, in der Festigkeit auf dich, in Anbetracht der Zeiten, in der wir leben, Herr. Wir danken dir, dass du bei jedem bist. Amen. Wir sind ja in der Ölbergrede immer noch, das ist natürlich ein großes Thema, diese prophetische Rede des Herrn Jesus. Und ein Teil in seiner Ölbergrede ist die Zeit, die er beschreibt, die sein wird in der sogenannten Trübsal. Damit meinen wir, meint der Herr auch, diese letzten 7 Jahre vor dem Anbruch seines messianischen Reiches. Eine ganz außergewöhnliche Zeit in der Menschheitsgeschichte, wie es nie vorher gab, nie mehr geben wird, sagt der Herr selber. Und wir betrachten, wie der Herr selber eben diese Zeit charakterisiert. Das letzte Mal haben wir betrachtet, wie er die ersten 3,5 Jahre beschrieben hat, mit welchen Merkmalen. Und jetzt kämen wir eigentlich zu der zweiten Hälfte der Trübsalszeit. Und das Thema heute ist, der Predigt ist, die Zeichen der Zeit. Und ich möchte erklären gerade, warum. Eben, ich habe eigentlich vorgehabt, weiterzufahren, gemäß Matthäus 24 ab Vers 15 seine Prophetie über die zweite Hälfte der letzten 7 Jahre. Aber nachdem ich um göttliche Leitung für die heutige Predigt gebetet hatte, konnte ich nicht sofort weiterfahren mit der Vorbereitung eben dieses nächsten Abschnittes. Ich blieb immer wieder hängen an der Aufforderung des Herrn Jesus an uns heute, hier und jetzt, nämlich auf die Zeichen der Zeit zu achten und zu erkennen, wo wir heute stehen, wie weit fortgeschritten die Zeit ist, und dadurch auch die richtigen Entscheidungen zu treffen für unser Leben, für unseren konkreten Alltag. Und mein Gebet ist, dass diese Zeichen der Zeit, wie wir sie jetzt einmal mehr betrachten werden, niemandem von uns einfach nur Angst machen, sondern es gibt wirklich Grund, dass das der Fall sein könnte, sondern uns näher zum Herrn bringen und uns festigen im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und an unseren himmlischen Vater, der uns so viele Zusagen und Verheißungen macht, dass er uns durchbringen wird bis ans Ziel. Ich verweise auch auf unsere Poster an den Türen. Lest die Verse, schreibt weitere dazu. Zusagen, Verheißungen, dass Gott uns seine Kinder durchbringen wird. Es gibt eine unzählbare große Menge, scheint mir manchmal, an solchen Zusagen im ganzen Wort Gottes. Aber Achtung möchte ich dazu anfügen. All diese Verheißungen gelten denen, die Gott lieben, sagt die Bibel. Denen, die Gott lieben, denen, die durch eine bewusste Entscheidung Kinder Gottes geworden sind. Denen, die ihre Sündhaftigkeit und die Verdorbenheit ihres Egos vor Gott erkannt haben. Gott um Vergebung ihrer Sünde gebeten haben. Diejenigen, die erkannt und im Glauben angenommen haben, dass der Herr Jesus Christus sein Leben für sie am Kreuz von Golgatha hingegeben hat. Und die entschlossen sind, nicht mehr für sich selber zu leben, nach ihrem eigenen Willen, sondern nach dem Willen Gottes und dem Herrn Jesus Christus als Jünger oder Jüngerin nachzufolgen. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Weg zur wahren Gotteskindschaft. Es ist eine hochbrisante Zeit der Menschheitsgeschichte, in der wir, du und ich, heute leben, wie wir sehen werden. Und unter den Christen, und ich spreche nicht nur von Namenschristen, unter den Christen ist sie geprägt, diese Zeit von Verführung. Richard hat es angetönt, von falschen Prioritäten, vom Betrug des Reichtums, von den Sorgen, übermäßigen Sorgen des Lebens, geprägt von nur äußerlicher Frömmigkeit und von Lauheit bis hin zum Abfall. Es ist so wichtig, als Gläubige, als Jünger Jesu, als Gemeinde Jesu Christi, dass wir unsere Zeit richtig einordnen. Die Zeichen der Zeit erkennen. Das ist übrigens der klare Auftrag des Herrn. Ich möchte dazu Lukas 21 aufschlagen und die Verse 28 bis 31 lesen. Lukas 21 ab Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Um unsere Häupter erheben zu können, müssen wir sehen, was passiert in der Welt, um das wahrzunehmen, was der Herr sagt. Wenn ihr dies alles seht, sagt er in Matthäus, oder wenn dies anfängt zu geschehen hier bei Lukas. Also, wenn sich die Zeichen der Zeit einstellen, ja, wie merken wir das? Indem wir es beobachten, indem wir aufmerksam sind. Es ist ein Auftrag des Herrn, aufmerksam die Zeichen der Zeit wahrzunehmen und nicht zu verdrängen. Das ist eine Tatsache. Nur dann können wir wissen, wo wir stehen, unser Haupt erheben und wissen, der Herr ist nahe. Und ich lese weiter. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Das ist jetzt sehr, sehr aktuell, dieses Gleichnis. Wir können es tagtäglich praktizieren. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. In Israel, wenn die Bäume wieder ausschlagen, kommt gleich der Sommer. Wir könnten bei uns sagen, dass der Frühling nahe ist. Das ist geografisch bedingt. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr, stimmt das? Ist das nicht das Selbstverständlichste der Welt? Jetzt, wenn wir sehen, wie alles wieder treibt, wir wissen absolut sicher, dass der Frühling kommt und nicht der Herbst. Wir wissen, was kommt in der Natur als nächstes. Das ist ein guter Vergleich, den der Herr hier braucht, dass wir auf die Zeichen der Zeit achten sollen. So auch ihr, sagt er dann weiter, wenn ihr seht, dass dieses alles geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Es soll uns durch die Zeichen der Zeit bewusst werden, wie nahe das Ende aller Dinge gekommen ist. Und dazu wollen wir jetzt noch in 1. Petrus blättern. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das soll uns dazu führen, dass wir besonnen und nüchtern sind. Und Petrus sagt, zum Gebet. Einen Jünger zeichnet aus, dass er oder sie alles mit Gott im Gebet bespricht. Oder ich möchte im gleichen Kapitel 1. Petrus 4, Vers 17 lesen. Ein sehr bezeichnender Vers. Da steht: Denn die Zeit ist da. Machen wir uns bewusst, das war etwa im Jahr 62 nach Christus, als Petrus diesen Brief schrieb. Und er schrieb aus seiner Warte damals: Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Erstaunliche Aussage. Wenn wir erkennen, wie weit fortgeschritten die Zeit ist, so verstehen wir auch, dass das Gericht Gottes zur Reinigung und Läuterung längst über sein Haus, nämlich über seine Gemeinden, gekommen ist. Wenn Petrus hier sagt, das Gericht beginnt am Haus Gottes. Wie sollten wir sonst gewisse Entwicklungen und Ereignisse in den Gemeinden der Gläubigen einordnen? Dieser Vers hilft mir sehr, besser einzuordnen. Aber in erster Linie sollen wir auf uns selber Acht haben. Dazu blättere ich wieder in Lukas 21, Vers 34. Gleich, wo wir vorher gelesen haben, zwei Verse weiter. Wir sollen in erster Linie auf uns selber Acht haben. Habt aber Acht auf euch selbst, sagt der Herr den Jüngern, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens auf oder über euch kommt. Habt Acht auf uns, haben wir Acht auf uns selber, auf unseren Wandel, auf unseren Alltag. Und dazu möchte ich noch als Letztes aus Petrus lesen, 1. Petrus 1, 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das ist eine herrliche Ausdrucksweise, finde ich. Wir sollen die Lenden unserer Gesinnung gürten. Das heißt, sie aufwecken, wachsam machen, bereit machen. Aber was ist gemeint mit Gesinnung? Dieses herrliche griechische Wort Dianoia. Es meint einerseits das Denken, aber andererseits das tiefste, innerste im Herzen. Wir könnten vielleicht sagen, die Herzensgedanken. Darum umgürtet die Lenden eurer Herzensgedanken. Wir sollen unser Herz behüten, bewahren und damit unsere tiefsten und innersten Gedanken. Und nüchtern sein, Vater, weiter, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Dieser Vers gilt so zutreffend für uns heute. Wir schauen und erwarten das Offenbarwerden Jesu Christi vom Himmel her, wenn er seine Gemeinde holt. Dazu sollen wir unsere Lenden umgürten. Ein Bild der Bereitschaft zu gehen, zu handeln, zu tun. Und zwar die Lenden unserer Herzensgesinnung. Ein herrlicher Vers. Ja, das Erkennen der Zeichen der Zeit will uns wachrütteln. Wie Petrus es auch im 2. Petrusbrief sagt, ich zitiere es nur noch, wachrütteln zu einem heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem wir das Kommen des Tages Gottes erwarten und so dieses Kommen sogar beschleunigen. Wortwörtlich sagt Petrus das. Durch unser Erwarten des Tages Gottes sollen wir und durch unseren heiligen Wandel von Gottesfurcht geprägt, sollen wir das Kommen des Tages Gottes beschleunigen. Der Tag Gottes, der beginnt für die Gläubigen mit der Entrückung. Für diejenigen, die das Evangelium ablehnen, beginnt er mit dem Auftreten des Antichristus und mit den Zorngerichten Gottes. Eben die letzten 7 Jahre dieser Weltzeit. Diese Phase der letzten 7 Jahre, nämlich der sogenannten Trübsalzeit, die wird sich ganz anders entwickeln als das, was die Globalisten, sage ich jetzt einmal, planen. Ja, was sie seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten geplant haben und immer bösartiger weiterplanen. Warum? Ganz einfach, weil Gott den Verlauf dieser Phase schon längst bestimmt hat und uns haargenau vorausgesagt hat, in der Offenbarung zum Beispiel. Aber die unerhörten Zustände unserer Zeit, und unsere Zeit ist ja noch nicht die Trübsalzeit, aber kurz vorher, diese Zustände sind die Erfüllung oder wenigstens die Teilerfüllung ihrer zutiefst bösen Pläne. Doch Gott hat diese Zustände längst vorausgesehen und durch den Propheten Daniel vor über 2500 Jahren angekündigt. Und durch all die letzten zurückliegenden Jahrhunderte hindurch haben echte bibeltreue Christen diese Stellen studiert. Aber man konnte sich nicht wirklich vorstellen, wie genau die Voraussagen über diese letzte schreckliche Zeit einmal eintreffen werden. Nämlich das Gehabe und Wirken des vierten Tieres aus Daniel 7. Dieser Bestie. Und jetzt, in unseren Tagen, wo es sich vor unseren Augen erfüllt, wird es von vielen Christen nicht erkannt. Und einfach überlesen, nämlich die Prophetie über dieses vierte Tier. Wir möchten Daniel 7 noch einmal aufschlagen. Wir wissen, es geht um diese Vision, wo Daniel vom Jahre 553 vor Christus an, denn von Gott den weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte bis ans Ende gezeigt bekommt. In Bildern, in Form von vier verschiedenen Tieren. Diese ganze Zeit abgedeckt, diese 2500 Jahre. Und der größte Teil davon ist erfüllt. Das erste Tier, wir kennen es, das Babylonische Reich. Es ist abgelöst worden vom medopersischen Weltreich. Dieses wiederum ist abgelöst worden vom hellenistischen oder griechischen Weltreich, welches dann in vier Teile zerfallen ist. Und dieses hellenistische Reich wiederum ist abgelöst worden durch das römische Reich. Und von diesem vierten Tier, wie es genannt wird, wollen wir noch einmal die Eigenschaften uns vor Augen führen. Daniel 7, Vers 7. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier. Furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Alles, was wir jetzt lesen über das vierte Tier, war bei keinem der anderen vorgehenden drei Tiere der Fall. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner und so weiter. Es geht mir nur um diesen ersten Teil. Die Zeit reicht nicht für das, was dann mit den 10 Hörnern ist. Und dann wird es wieder erwähnt im Kapitel 7, im Vers 19. Daniel war überaus erschüttert in seinem Innern über diese Vision, über die, was er gesehen hat. Und da war ein umstehender Engel bei ihm in dieser Vision. Und er fragte ihn, hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Und dann noch einmal das Gleiche in Vers 23. Jetzt die Antwort, die Erklärung dieses bei ihm Stehenden. Der sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird von allen anderen Königreichen sich unterscheiden. Und es wird die ganze Erde, die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und so weiter dann über die 10 Hörner. Es gibt keine andere Bibelstelle, die so punktgenau von unseren Tagen spricht. Wer erkennt das? Wer erkennt das? Und es ist so offensichtlich. Unsere Zeit kann übrigens auch mit einem weiteren Wort noch aus Daniel Kapitel 8 sehr gut charakterisiert werden. Daniel 8, Vers 23. Da berichtet er über diesen Kampf zwischen den zwei vorausgegangenen Weltreichen. Und dann kommt ein Zeitsprung mit dem Vers 23. Und da steht, aber am Ende ihrer Regierung. Und da ist wirklich auch das Ende dieser Weltzeit gemeint. Wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben. Gemeint ist, die Bösartigen die Bösartigkeit voll gemacht haben. Das Maß der Bosheit voll gemacht haben. Dann wird ein frecher und listiger König auftreten. Wir leben in der Zeit, wo die Frevler das Maß der Bosheit voll machen. Verstehen wir, was das bedeutet? Wir denken sofort auch an 2. Thessalonicher 2, Vers 7 dort. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und hier steht, erst wenn das der Fall sein wird, wenn die Frevler das Maß der Bosheit voll gemacht haben, dann wird ein frecher und listiger König auftreten, nämlich der Antichristus. Und zwar nachdem als zweite Voraussetzung, dass er auftreten kann, der aus dem Weg ist, welcher jetzt noch zurückhält. Auch wieder 2. Thessalonicher 2, Vers 7 und 8. Wir wissen auch da, wer gemeint ist. Der Tempel Gottes, sein Leib, die Gemeinde. Erst dann, das ist die Voraussetzung, dass diese Gemeinde weg ist. Aus der Mitte weg sein, heißt es griechisch wörtlich. Bevor der Antichristus auftreten kann. Und hier lest, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, vielleicht ist es euch allen bereits klar gewesen, dass es zwei Voraussetzungen gibt, damit der Antichrist auftreten kann. Dass die Gemeinde weg ist, entrückt ist. Und hier gemäß Daniel 8, dass die Frevler das Maß vollgemacht haben. Die Frevler, man könnte auch übersetzen, Übertreter. Wer ist das? Fragen wir uns das kurz. Wer ist das, die Frevler, wenn wir jetzt in unserer heutigen Zeit leben? Es ist so, dass wir, die wir heute leben, viele von ihnen genau identifizieren können. Oft werden sie eben benannt als Globalisten. Selber benennen sie sich oft als Philanthropen. Menschenfreunde zu Deutsch. Welch ein heuchlerischer Sarkasmus. Menschenfreunde. Sie sind der Ausbund der Menschenfeinde, der Bösartigkeit. Aber sie nennen sich Philanthropen. Und sie haben viele Helfershelfer, die alle durch ein gemeinsames Merkmal ziemlich leicht zu erkennen sind. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Durch ein gemeinsames Merkmal. Sie geben nämlich vor, mit ihrer Ideologie, mit ihren Absichten, die Welt zu retten. Die Welt, beziehungsweise das Klima, beziehungsweise die Erde zu retten. Das ist das eine verbindende Merkmal aller Helfershelfer, dieser Frevler. Aber sie spielen damit bewusst oder unbewusst einzig und allein ihren Herren in die Hände. Unter Globalisten verstehe ich überhebliche und krankhaft eingebildete Menschen, die sich über alle anderen Menschen erheben und die sich unter die direkte Führung der finsteren, satanisch-dämonischen Mächte dieser Welt begeben haben. Von diesen Mächten werden sie jetzt am Ende dieser Weltzeit benutzt, um ein weltweites oder globales Schreckensregime aufzurichten. Nachdem die Übernahme der globalen Macht als Weltregierung über viele Jahrzehnte vorbereitet wurde, hinter den Kulissen, oft verborgen vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Es gibt ein treffendes Fremdwort dazu, Usurpation. Das meint die feindliche Übernahme von Macht und Autorität durch Unterwanderung. Genau das ist passiert. Existieren tut dieses Regime, dieses Reich, dieses vierte Tier, aber schon viel länger. Es hat tatsächlich das hellenistische Weltreich im Jahre 63 vor Christus abgelöst als römisches Reich, welches durch verschiedene Stadien geht bis hin zum heutigen menschenverachtenden Imperialismus und totalitären Globalismus, wenn man das so benennen will. Es war immer vorhanden, dieses Reich. Es ist nicht ausgestorben und plötzlich wieder aufgetaucht, wie das viele Bibelausleger aus mir unerklärlichen Gründen so erklären. Was wir in Daniel 7 lesen über diese Bestie, spricht ganz überwiegend von ihrem jetzigen Stadium und sicher nicht nur von ihrem Anfangsstadium, dem damaligen römischen Reich. Auch wenn dieses in mancherlei Hinsicht schon brutal, furchterregend und schrecklich war. Heute beabsichtigt das vierte Tier, dieses Regime, das von Paulus dort in 2. Thessalonicher 2 ebenso geheimnisvoll das Geheimnis der Gesetzlosigkeit genannt wird. Dieses Regime beabsichtigt, alle Reichtümer und Besitztümer dieser Welt sich selber einzuverleiben. Wie es geschrieben steht, die ganze Erde fressen. Alles sich selber einzuverleiben. Ja, die Natur, stellen wir uns vor, die Natur, jeden Flecken Erde in Geldwerte zu verwandeln und für sich in Besitz zu nehmen. Ja, sogar alle biologischen, physikalischen Abläufe in der Natur. Insbesondere auch die Nahrungsketten und die Fortpflanzung, um alles selber zu kontrollieren. Es ist die totale Selbstüberhöhung über Gott. Es ist die versuchte Vollendung des Turmbaus zu Babels 2.0. Es geht um nichts weniger als um die Usurpation Gottes. Das steht dahinter. Die Machtübernahme, die Entmachtung Gottes. Und diese Bestie beabsichtigt, die Lebensgrundlagen der Völker und Nationen zu zerstören. Genauso die Kultur- und Gesellschaftsordnung und erst recht alle Schöpfungsordnung. Jegliche Erinnerung an Gott, den Schöpfer, soll zertreten und zerstampft werden. Vor allem auch die Fortpflanzung des Menschen will dieses satanische Regime massiv einschränken und in eugenetische Bahnen lenken. Wir wissen das ganz allgemein. Soll die Zahl der nutzlosen Esser ganz drastisch reduziert werden. Ein voller Erfolg war die Inszenierung einer weltweiten Gesundheitskrise, welche es ermöglichte, Milliarden von Menschen Injektionen zu verabreichen, ohne irgendeine notwendige oder nützliche Wirkung. Aber mit einer Vielzahl von negativen bis tödlichen und genau dadurch erwünschten Nebenwirkungen. Die sogenannte Impfung hat nicht etwa von A bis Z versagt. Nein. Wie das für normale Menschen sofort klar wurde, dass sie das tat. Nein, sondern für die Agenda dieses Regimes ist es ein voller Erfolg und ein Türöffner zu der nächsten Stufe des Zertretens und Zermalmens. Die Globalisten oder nach Daniel 8 eben die Frevler, das vierte Tier, sie werden weiter erfolgreich sein. Im Blick auf ihre Agenda. Wie weit und wie lange Gott sie noch gewähren lässt, werden wir es rückblickend sagen können. Tatsache wird aber sein, dass das geschieht, abläuft, was in Daniel 7 verheißen ist. Dass diese Bestie die ganze Erde frisst, zertritt und zermalmt. Sie werden also weiter mehr oder weniger erfolgreich sein. Oder sind es schon? Durch weitere bereits geplante globale Gesundheitskrisen bei Mensch und Tier, welche die nächste Stufe der Kontrolle und Unterdrückung rechtfertigt. Nämlich die von der WHO geplante Gesundheitsdiktatur, die Souveränität aller Staaten auf einen Schlag aushebelt. Kurz vor Einführung stehen wir. Und sie werden weiter mehr oder weniger erfolgreich sein durch weitere provozierte Kriege. Ausgebaut, jetzt ganz neu, mit taktischen Nuklearwaffen zur kontrollierten lokalen Verseuchung, um möglichst viel Schrecken, Leid und Elend anzurichten. Denn das macht die Menschen gefügig. So wie die Briten jetzt geplant haben, der Ukraine abgereicherte Uranbomben zu senden. Wenn wir wissen, was das angerichtet hat in den Golfkriegen, wie der Zustand heute ist im Irak, schrecklich, die Welt weiß nichts davon, nichts. Aber es ist schrecklich, schrecklich. Gebiete, wo 80% der Kinder deformiert sind und sterben. Heute immer noch. Dieses Zeugs, das Uranium, hat eine Halbwertszeit von Tausenden von Jahren. Und sie werden weiter mehr oder weniger erfolgreich sein. Durch die weitere Zerstörung der Umwelt. Durch umweltzerstörende Maßnahmen. Das ist auch wieder so ein totaler Sarkasmus. Eine Heuchelei ohne Beschreibung. Diese Maßnahmen, zum Beispiel der generellen E-Mobilität, des alternativen Stroms mit Windrädern, von A bis Z umweltzerstörend, um das Klima zu retten. Und sie werden mehr oder weniger erfolgreich sein, auch weiterhin durch die Einführung eines technokratischen Kreditsystems, Klima- und Energie-Sozialkreditsystem. Ganz für jeden Bürger, ganz nach dem Vorbild, wie sich das die ersten Technokraten vor 100 Jahren schon ausgedacht hatten. Man kontrolliert jeden durch das, was er verbraucht. Jeden Schritt. Und jetzt gerade sehr aktuell erfolgreich sein durch die aktive Zerstörung von Banken und damit zunehmend des ganzen hochkriminellen und schwerkranken weltweiten Finanzsystems. Nachdem übrigens dieses Finanzsystem eine kleine Elite es in diesen absurden Zustand gebracht hat. Und jetzt noch es nach Strich und Faden ausweitet auf Kosten der Untermenschen, uns. Und so möchten sie endlich das leidige Bargeld loswerden und weltweit das digitale Zentralbankgeld einführen, womit die Totalkontrolle jedes Bürgers komplettiert ist. Denken wir immer wieder, was Daniel 7 sagt über diese Bestie. Durch den sogenannten Transhumanismus, das hat heute auch jeder schon mal gehört, sicher, diesen Ausdruck. Durch diesen Transhumanismus, Klaus Schwab und sein Berater Yuval Harari nennen es so schön die biodigitale Konvergenz. Nämlich das Verschmelzen des biologischen Lebenskodex mit der digitalen Technologie. Den Lebenskodex, den digitalisieren wir einfach, laden ihn herunter. So die primitive Vorstellung. Aber durch diesen Transhumanismus, warum geht es eigentlich? Durch diesen Transhumanismus soll alles beseelte Leben von ihnen kontrolliert und unterwandert werden. Und insbesondere soll die Seele daraus entfernt werden. Die Seele ist ihr Hauptproblem dabei noch, bei all diesen Plänen. Die Seele soll daraus entfernt und zerstört werden und das menschliche Leben zu einer komplett kontrollierbaren und steuerbaren, digitalen, mechanisch-biologischen Maschine umgebaut werden. Die Seele stört sie so sehr. Die Margaret Thatcher hat kurz nach ihrem Eintritt in das Regierungsamt in Großbritannien, sie ist übrigens eine wesentliche Wegbereiterin des heutigen korrupten und kriminellen globalen Finanzsystems. Sie hat sehr früh einmal gesagt, die Wirtschaft ist die Methode. Aber das Ziel ist die Seele. Die Wirtschaft ist die Methode, aber das Ziel ist es, die Seele zu verändern, der Menschen. Sie denken, dass sie das biologische Leben durch genetisches Engineering schon weitgehend im Griff haben. Nur die Seele des menschlichen Lebens stört sie. Und die wollen sie um jeden Preis loswerden. Und sie erdenken sich Maßnahmen. Sie bilden sich ein, zum Beispiel durch das Gendering, das Verstümmeln von Kindern sei eine Möglichkeit dazu, Seelen zu zerstören. Man kann sich schon fragen, warum fürchten sich diese dämonisierten Menschen vor der Seele des Menschen so sehr? Ganz einfach. Es erinnert sie an Gott. Dass sie den nicht loswerden. Wahrlich, was für ein furchterregendes und schreckliches Geheimnis, dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Dieses vierte Tier im Stadium unserer Tage. Es ist noch nicht das letzte Stadium dieses vierten Tieres. Es wird noch ein kurzes Zwischenstadium kommen, wo die ganze einheitliche Macht in 10 Blöcke zerfällt. Und daraus wird der Antichristus auftreten. Das wird das letzte Stadium sein. Das Stadium des Antichristen. Die Bibel nennt die dahinterstehenden dämonischen Mächte, die hinter diesem Tier, hinter diesen Menschen stehen. Diese Mächte nennt die Bibel die Weltbeherrscher der Finsternis, die Kosmokratoren. Ja, in dieser letzten 7-jährigen Phase der Trübsal wird Gott sein 3x7-faches Zorngericht über diese Welt ausgießen. Und alle Bosheit, die sich jetzt immer mehr bis zum Himmel türmt, daraus entfernen. Zur Vorbereitung auf das kommende messianische Reich. Wir haben letztes Mal gesehen, wie Gott gerade in dieser schrecklichsten Zeit der Menschheit, die kommen wird, diese letzten 7 Jahre, den Menschen seine Gnade und Rettung anbieten wird. Jedem Einzelnen. Das haben wir gelesen in Matthäus 24, 9 bis 14, in Offenbarung 7. Aber genau das tut er auch in unserer schrecklichen Zeit, in der wir leben. Das nächste wesentliche Ereignis auf dem prophetischen Plan, Fahrplan Gottes ist nicht irgendein neuer Akt der Bosheit und Verdorbenheit dieser Bestie. Nein, es ist auch nicht das Auftauchen des Antichristen als letztes Stadium eben des vierten Tieres. Nein, sondern es ist die Entrückung der Gläubigen. Der himmlische Bräutigam wird seine Braut, die Gemeinde, heimholen. Diesem Weltsystem entreißen, heißt das Wort Harpazo, das wir mit Entrückung übersetzen. Entreißen, um sie für immer bei sich zu haben, seine Braut. Wer wird dabei sein? Alle, die Gott lieben. Alle, die Gottes Kinder sind. Seine Söhne und Töchter. Amen. Ich möchte noch beten. Treuer Gott, und Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Liebe und Treue zu uns. Wir danken dir für dein Entgegenkommen zu uns verlorenen Menschen. Dass du Jahrtausende voraus gewusst hast, jedes Detail. Dass du wusstest, wie böse, verdorben, schlimm diese Welt sich entwickeln wird unter der Herrschaft Satans. Und du hast den Heilsplan entworfen. Du hast den höchsten Preis bezahlt, den man sich irgendwie vorstellen kann, um die Menschen daraus zu erretten. Du hast dich selber hingegeben für uns, bist Mensch geworden, hast dich schlagen und ans Kreuz nageln lassen, hast geblutet für uns, für mich, für meine Verdorbenheit, welche durch das Wesen Satans kam, damit ich frei werden darf, damit ich aus dem Reich der Finsternis versetzt werden darf in dein Reich der Liebe. Herr, ich danke dir, dass das immer noch gilt für jeden einzelnen Menschen heute, dieses dein Angebot zur Errettung, dieses herrliche Evangelium. Herr, und ich bitte dich, ja, sprich du zu einem jeden von uns, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns gewiss werden im Innern, auf was wir uns als nächstes freuen, weil wir wissen, dass wir mit dabei sein dürfen, weil wir deine Kinder sind, weil wir dich im Herzen haben. Herr, bitte hilf, dass niemand so sorglos über diese Sachen nachdenkt oder sie beiseite schiebt. Ich bitte dich, Herr, dass du hilfst, jedem Einzelnen klare Entscheidungen zu treffen, die Prioritäten richtig zu setzen in seinem Leben und mit allem dich zu erwarten, die Lenden der Gesinnung zu umgürten und auf die Offenbarung Jesu Christi hinzueilen. Herr, hilf du einem jeden, stärke du, gib du auch die Zuversicht und die innere Freude darüber, dass wir dich haben dürfen. Herr, wir sind wirklich die glücklichsten Menschen, die Kinder Gottes auf dieser Erde. Und erbarme dich über all die vielen Menschen, die verblendet sind von Satan, dass sie den hellen Lichtschein des Evangeliums nicht sehen können, nicht sehen wollen. Erbarme dich, Herr, und rette du noch viele, rufe sie zu dir. Lass uns Licht sein für dich. Lass uns eine Gemeinde sein, die dein Licht ausstrahlt, die dein Wort verkündet und die Menschen den Weg weist. Herr, erbarme du dich auch hier in unserer Umgebung. Amen.